Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und guten Tag. Das ist der Big in Sports Podcast mit heute mit seinem Stammtisch, einem außergewöhnlichen Stammtisch. Denn ich beschäftige mich heute mit Arunava Chaudhuri zusammen über das Thema Rassismus, was jetzt im Moment ja sehr präsent ist durch die Aufstände, sozusagen Demonstrationen in den USA. Und wir wollen uns damit beschäftigen, gibt es Rassismus auch außerhalb der USA im Sport? Wie wichtig ist das, Rassenproblem im Sport oder auch nicht? Und kann das alles ändern? Guten Abend, Arunava.
Guten Abend, Patrick. Und froh, wieder dabei zu sein. Ne?
Ja, leider diesmal ein etwas ernsteres Thema als Geisterspiel oder nicht. Und was wir uns sonst so beim Stammtisch vorgestellt haben. Muss aber allerdings auch mal sein. Was denkst du denn, wie sehr ist der, ich sag mal, institutionelle Rassismus auch außerhalb der USA denn so verbreitet?
Ich glaube, dass das Thema Rassismus im Sport schon da ist. Wir müssen uns nicht nur den Fall Colin Kaepernick angucken, wo ich bisher überrascht bin, dass die NFL nicht ihre vorherige Meinung revidiert hat. Aber vielleicht hat da Donald Trump doch noch seine Finger im Spiel und übt da ein bisschen Druck auf die Franchise-Besitzer. Aber aus eigener Erfahrung, ob es hier bei uns in Deutschland ist oder anderswo im Fußball, in anderen Sportarten, ist das Thema schon sehr präsent. Und wenn man sich das anguckt, wer alles sich über das Thema unterhalten hat, wer darüber auch gesprochen hat, dann muss man ganz klar sagen, dass Rassismus und Sport einhergehen, dass das ein Thema ist, da wo man schauen muss, wie man damit umgeht und wie man das Ganze auch dann handelt. Weil die Problematik ganz einfach ist, ob in welcher Sportart, dass du halt Rassismus einfach hast und dass es einfach da ist und das ist einfach leider Realität.
Ja, ich denke auch, dass Rassismus, solange der gesellschaftlich nicht quasi wirklich so geächtet ist, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn ich dich jetzt zum Beispiel meinen indischen Freund nehme, was ja durchaus ein Lob wäre, das immer wieder präsent ist. Ich meine, es gibt ja auch Sportler und Spieler, die sind etwas unangenehmer als Gegenspieler zum Beispiel beim Fußball, weil sie die ganze Zeit einen Text geben, vielleicht auch treten und so, die dann auch teilweise, wenn man nicht drauf reagiert, dann im Zweifelsfall auch Rassismus als letztes Mittel benutzen. Und solange das nicht oder das okay ist und noch vieles andere drumherum, ist das leider durchaus ein Problem. Und wenn dann noch Vereine Spieler blackballen wie Colin Kaepernick in den USA, dann ist das halt schon mehr oder weniger salonfähig und überrascht die Leute halt auch wie in Nordamerika. Meinst du denn, so ein Colin Kaepernick wäre in Europa oder außerhalb der NFL auch möglich?
Ich glaube ja. Ich meine, du hast gerade das Beispiel genannt mit, du nennst mich deinen indischen Freund, was ich dann immer, also abhängig wie ich drauf bin, diskutiere ich das teilweise inzwischen schon mit Leuten, weil ich ganz einfach frage, wieso die Leute drauf kommen, dass ich Inder bin. Ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass, bin in sehr, sehr vielen Sachen mehr Deutscher als die meisten Deutschen. Und das ist schon ein Thema, was da ist. Und wenn ich in Europa, ganz klar, Fußballer, besonders in England, also im Mutterland des Fußballsportes, die Asiaten, die in England leben. Es ist so, da wird gesagt, Asians can't play football. So, und der erste Profi im Jahre 99 in der dritten Liga damals bei Bury Football Club war ein gewisser Bajrang Bhutia, der damals aus dem Himalaya-Gebirge Indiens kam und der erste Profi südasiatische Herkunft dann war in dem Sinne, richtig. Und man muss sich dann die Frage stellen, wieso es bis heute in dem Sinne, es gibt die Ausnahmen, Hamza Chaudhry spielt bei Leicester City, natürlich Chaudhry, ein guter Nachname, oder Chaudhry würden wir ja in Deutschland sagen, aber es ist die Ausnahme. So, und es gibt diesen seltsamen Rassismus, und ich erinnere mich immer an diesen Satz von Paul Ince, der mal gesagt hatte, er ist damals beim Probetraining da gewesen mit einem weißen Jugendlichen, einem Asiatischen und er selber als Schwarzer. Der Asiatische ist vorher schon aussortiert worden. Weil Asiaten werden ja nicht Fußballprofis. Sie können vielleicht Cricket spielen oder vielleicht Hockey spielen. Und das ist dieses Stereotyping, das ja passiert auch im Sport. Oder wenn man chinesische Freunde oder ein guter Freund von mir ist Chinese und er kann zum Beispiel überhaupt nicht Tischtennis spielen, sein Bruder ist überragend. Und wo man gesagt hat, ja klar, du bist Chinese, deswegen kannst du gut Tischtennis spielen. So, und das ist ja die Diskussion, die du führst wo du darüber diskutierst und wo du darüber sprichst schaust, wie du das halt handhabst. Und ich sag dann ganz klar, dass das schon sehr interessant ist, wo ich dann aber auch immer gesagt habe, dass es bei uns in Deutschland schon ein bisschen anders ist, dass in Deutschland in dem Sinne die Herkunft nicht entscheidet, wer Fußballprofi wird oder wer Bundesliga-Trainer wird. Ich nehme immer als Beispiel Alexander Nuri, ist persischer Herkunft in dem Sinne. Robin Dutt hat indisches Blut in sich. Und du hast andere Nationalitäten. Aber wenn ich nochmal die Diskussion überlege zum Thema Mesut Özil, dann haben wir da auch schon ein bisschen mit gewissem Rassismus oder Ressentiments zu kämpfen. Solange jemand erfolgreich ist und etwas für einen tut, ist er einer von uns. Aber wenn nicht, dann ist er ein Ausländer, ein Türke, Kanake, was auch immer. Und ich glaube, das ist dann auch Rassismus in seiner bösen und hässlichen Form.
Ja, ich denke auch, dass dieser Rassismus, der dann so Leuten wie Mesut Özil oder überhaupt grundsätzlich, seitdem die Nationalmannschaft multikulti-mäßiger geworden ist, immer wieder auch bei der Nominierung von Spielern, die nicht auf den ersten Blick deutscher Herkunft sind, aber entgegen diese Ressentiments, die denen entgegenschwimmen, fangen ja schon viel früher an. Es geht ja schon im Jugendfußball los. Das ist der FC Krai gegen den FC Essen oder wie auch immer. Das sind wir. Ihr seid scheiße, weil ihr auf der anderen Straßenseite geboren seid. Und das zieht sich ja dann weiter zu so den Rivalitäten wie die komplett grundlos sind, auch historisch grundlos sind, wie Schalke gegen Dortmund und so weiter. Wenn es da wenigstens irgendeine Schlacht gäbe im Mittelalter, wie zum Beispiel bei Düsseldorf und Köln oder in den USA bei New York und Boston, wo es historische Gründe dafür gäbe, dann wäre das vielleicht sogar noch irgendwie nachvollziehbar, dass der Schalker oder der Dortmunder oder der Fürther und der Nürnberger Probleme miteinander haben oder den anderen minderwertig finden. Und das zieht sich ja dann durch und wird ja dadurch dann salonfähig zu sagen, was will der in Anführungsstrichen scheiß Türke in der Nationalmannschaft? Und immer wenn ein schlechtes Spiel spielt, fragt sich jeder, was will der Türke hier? Und dann hast du auch noch dunkelhäutige Spieler, die glaube ich 2-3 Schritte schneller laufen müssen als alle anderen, um ihren Platz in der Nationalmannschaft oder in einem Kader in irgendeinem Club zu beweisen. Wir kriegen das ja selber mit ausländischen Spielern, die wir haben, dass die bei einem Probetraining doch näher betrachtet werden als der Weiße, der vorher wahrscheinlich 3 Ligen tiefer gespielt hat.
Ich nenne dir auch mal nochmal ein Beispiel. Ich erinnere mich an ein sehr übles Derby zwischen dem FC Remscheid und Union Solingen in der Bezirksliga vor 3,5 Jahren. Über 1500 Leute im Stadion, altehrwürdigen Röntgenstadion, ein alter bergischer Zweitliga-Klassiker. Bei den Solingern hauptsächlich Neonazis im Block und auf dem Platz hauptsächlich Türken. Und der Trainer war auch Türke. Und dann vor dem Spiel haben sie sich gegenseitig heiß gemacht und die Remscheider auf übelste beleidigt. Und wo ich mir dann überlege, Entschuldigung, also die beleidigen gerade die Remscheider Türken gerade. Ihr seid auch welche oder also Herkunft zumindest. Also irgendwie, weiß ich nicht. Und das ist so ein bisschen, dass das besonders in den unteren Klassen, wenn Mannschaften, ausländische Mannschaften, wenn du gegen eine Mannschaft wie Türkgücü oder Türkiyespor oder Italia, Kroatia, wie sie alle heißen, dann ist er schon da. Und das ist ein Problem. Ich weiß, dass gewisse Leute damals sich lustig gemacht haben über die Franzosen, wo die Franzosen ja hauptsächlich aus Afrikanern bestanden hat oder afrikanischstämmigen Spielern. Das klagt ja auch schon den Fehler. Und dass man da wirklich aufpassen muss, dass man da nicht in die Rassismusschiene schnell abdriftet. Und ich glaube, das ist das, was dieses ganze Problem in Amerika aufschmeißt, aufwirft. Das ist kein amerikanisches Problem, kein Europäisches, es ist ein globales Phänomen. Du hast auch in Asien Rassismus. Die Araber machen sich über die Leute aus Südasien lustig, weil das hauptsächlich Leute sind, die in Blue Collar Workers, wie die sagen, also die eher im Handwerk, im Gastgewerbe und wo auch immer tätig sind. So in Indien machen sie sich auch lustig, also über afrikanische Spieler. Und das ist schon so. Und da habe ich einen sehr interessanten Beitrag gesehen von Hassan Minhaj, der ja The Patriot Act macht in Amerika. Ein indischstämmiger Moslem oder eher Halbmoslem, also Vater ist muslimisch, Mutter ist Hindu. Und der die Frage gestellt hat, where do the brown people stand on this? Also wo stehen die braunen Menschen? Also nicht die braunen Nazis, sondern die braunfarbigen Menschen.
Ja, klar.
Und da hat er wieder eine Frage aufgeworfen, dass man sagt, okay, viele von denen versuchen sich zu assimilieren, die werden wahrscheinlich gar nichts sagen. Und man muss sich ja überlegen, der George Floyd ist angeschwärzt worden von einem Araber in dem Laden. Und zwei der Leute, die ihn da verhaftet haben, waren chinesischer oder asiatischer Herkunft. So, und das ist dann, wo stehst du, wie stehst du? Und das ist, glaube ich, es ist ein gesamtglobales gesellschaftliches Problem. Und so muss es behandelt werden. Und es zeigt auch, dass so ein Thema, wir haben jetzt 2 Monate lang nur über Corona gesprochen und dieser Rassismus, den es einfach gibt global, übertüncht alles, worüber wir davor gesprochen haben.
Ich glaube aber auch, dass durch eben so eine Krise wie Corona, also dass wir eh schon im Krisenmodus sind sozusagen, solche Dinge ja nicht höher gekocht werden, sondern man sich dafür mehr, ich sag mal, interessiert, sich darüber mehr aufregt und es einem mehr in den Fokus kommt, als in Zeiten, wo im Prinzip alles gut ist. Deswegen ist das vielleicht genau der richtige Moment, um mal da grundsätzlich drüber zu reden. Weil dieses Wir gegen euch Ding, ich meine, ich dachte, wir sind aus dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und noch weit vorher hinaus, dass nur weil du auf der falschen Straßenseite rumläufst, du sofort der Gegner bist. Ist aber anscheinend nicht. Und da
ich bringe dir noch ein Beispiel aus Südafrika. Ist schon ein paar Jahre her, Johannesburg. Und abends, wir waren in Sandton, das ist ein bisschen ein edlerer Stadtteil, aber Soweto ist nicht sehr weit entfernt. Und abends sind ich und mein Kompagnon Chris von unserem Hotel zu Fuß rübergegangen zum Sandton Square, 700, vielleicht 800 Meter, 7-8 Minuten Fußweg. Und als wir zurück und auf dem Weg dahin kamen uns zwei Leute entgegen, die schwarz waren, die haben die Straßenseite gewechselt. Und als wir zurück waren, wurde uns gesagt, seid ihr lebensmüde, wieso seid ihr denn zu Fuß denn gegangen vom Hotel? Die sagten, wir geben euch auf jeden Fall nächstes Mal ein Auto, das euch dahin bringt und das euch auch wieder zurückbringt. Und das ist die Probleme, die du einfach hast in der Welt. Also die Realität, in der wir leben, sieht alles immer sehr schön aus. Aber die brutale Realität ist halt, dass Rassismus, dass Armut, soziale Probleme natürlich auch durch dieses Coronavirus nochmal explizit hervorgebracht worden sind.
Ja. Wir müssen jetzt kurz Pause machen für Werbung. Wenn wir dann zurückkommen, erzählen wir weiter zu unseren Erlebnissen mit Rassismus, was sich ändern muss, kann im Zuge der ganzen Rassismusdiskussion und ja, für vielleicht, wo die Ursache vielleicht auch liegt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Da sind wir wieder mit dem halt nicht erfreulichen Thema des Rassismus in Sport, Gesellschaft und überall und deren Ursprung und ja, unsere Erlebnisse damit. Arunava hatte gerade eben das Beispiel, dass er in Südafrika unterwegs war und ja, Leute und so weiter, die Straßenseite gewechselt haben, nur weil der Straßenzug quasi durch die falsche Ecke ging. Solche Erlebnisse hatten bestimmt mit Sicherheit eine ganze Menge anderer Leute. Ich hatte mal das Erlebnis, dass ich in Atlanta war, Mietwagen hatte, und dann vom Termin außerhalb Atlantas zurück zum Hotel gefahren bin und an der Ampel stand und plötzlich neben mir ein Polizeiwagen hielt, mich aufforderte, das Fenster runterzumachen und mich gefragt hat, ob ich bescheuert wäre. Dann meinte ich, wieso? Ja, hier wohnen nur Schwarze, es ist dunkel, wo musst du hin? Fahr uns hinterher. Und die mir dann in der Hotellobby erzählt haben, dass ich mit meinem Leben wohl gespielt hätte. Da war keine Sau auf den Straßen, ich habe mich in keiner Art und Weise bedroht gefühlt. Da habe ich mich gefragt, ist das netter Sicherheitsgedanke? Weil es da wahrscheinlich wirklich übel war, die Gegend, die aber auch nicht übel aussah. Also sah aus, so wie gefühlt jeder Vorort von Atlanta. Oder war das schon versteckter Rassismus? Und das fängt dann ja hier auch an, wo du sagst, so in Duisburg gehst du in manche Ecken nicht hin, weil da kriegst du von 50 Türken eins aufs Maul, weil du nicht dunkelhäutig bist. Da ist dann die Frage, wo fängt das an? Also auch in welchen kleinen Dingen, wie ziehen wir die Leute halt schon möglichst früh wahrscheinlich nicht auf dieses ihr oder uns Ding zu kommen?
Es ist schon sehr schwierig. Also ich glaube, dass das diesen Stereotypen, dass man das teilweise drin hat und man muss gucken. Und wenn ich dann, ich meine immer noch an die Geschichte mit Jerome Boateng und Nachbar und Pipapo, wo ich dann auch sage, klar, er ist deutscher Nationalspieler, er ist Weltmeister, Profi beim FC Bayern München. So einen neben sich zu haben, ist, glaube ich, kein Problem. Aber wenn man den x-beliebigen Schwarzen, den x-beliebigen Türken, dem x-beliebigen Araber, Chinesen, was auch immer, Inder, weiß ich nicht was, da hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen Gedanken. Und die man wahrscheinlich bei einem, weiß ich nicht, Polen oder Tschechen oder Franzosen oder Holländer wohl nicht haben würde. Und das ist dieser sogenannte alltägliche Rassismus, der einfach da ist und der halt einfach im Sport sich teilweise widerspiegelt, bei besonders im Jugendsport. Weil wenn du beim Profi geworden bist, hast du diese Schwelle überschritten. So, und das Thema ist größtenteils, ich sag ja, Colin Kaepernick, da haben wir schon gesprochen, das ist ein Negativbeispiel, dass du trotz deiner Fähigkeiten, trotz eines oder mehrerer starker Sponsoren, dass du diese Lobby der alten weißen Männer einfach nicht durchbrechen kannst. Und das ist, glaube ich, die Problematik, die es da gibt. Und anderswo ist es halt anders, die sich darstellt. Und da ist halt die Frage, was macht der Sport? Macht der Sport einfach nur oder zeigt er nur Gesten? Oder geht er dagegen an? Und das ist die Diskussion, die ich schon seit 2 Jahrzehnten mit Leuten in England führe und auch mit Leuten bei der Premier League, wo ich ganz klar sage, ihr benennt euch, ihr seid die internationalste Liga der Welt, ja, holt Spieler aus allen Herren Ländern. Aber die sogenannten Asiaten bei euch im Hinterhof, die lässt da liegen, links liegen. Also ihr seid dazu bereit, in China eine Akademie aufzumachen für teures Geld, für Millionen, anstelle ein paar 10.000 auszugeben, wo ihr theoretisch was bei euch im Hinterhof machen könnt. Und das sind auch Realitäten, die wir glücklicherweise, glaube ich, in Deutschland nicht haben. Wenn jemand talentiert ist, dann kommt er auch durch, größtenteils. Da wird nicht geschaut, wo er herkommt. Aber es ist schon ein Problem. Ne? Wenn man sich auch dann anguckt, Holland, Frankreich, Spanien, guckt man sich den Fall Balotelli an, was der, ja, nicht nur Balotelli, aber andere, was denen in Italien passiert, was Spielern in Spanien schon passiert ist. Wenn man überlegt, wir haben über den 90ern über das Thema Yeboah, Anthony Yeboah und andere gesprochen, die damals Afrikaner waren und die beleidigt worden sind. Ja, das ist halt schon hart und da kann man auch dann nicht mehr viel sagen.
Ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir hier in Deutschland schon im Hafen der Seligen auch was Alltagsrassismus, glaube ich, angeht, wurden auch für Europa gesehen, wobei es den aber immer noch gibt. Das sehen wir ja immer an so Fällen wie bei Preußen Münster, wo einer irgendwie einen schwarzen Spieler des Gegners beleidigt und dann aus dem Stadion entfernt wird, dank der Mehrheit der Zuschauer, die ich da nochmal lobend erwähnen möchte. Aber in anderen Ländern ist das ja viel schlimmer. Ich meine, da läufst du als schwarzer Spieler in Italien zum Beispiel im Stadion ein und wirst erstmal mit dem Hitlergruß begrüßt. Oder in Frankreich gibt's ja wohl ähnliche Szenen und auch in tieferen Ligen in Großbritannien. Und dann hast du das Problem, dass diese Ligen, gerade Frankreich, Großbritannien im Fußball oder die NFL oder Major League Baseball, über die Hälfte der Spieler da sind nicht weiß. Ja, und dann hast du aber wieder dann das Problem, dass die Leute das nicht sehen und beziehungsweise der Schwarze oder Farbige in meiner Mannschaft ist okay. Der Farbige in der anderen Mannschaft, dem kann ich auch eine Banane an den Kopf werfen, so ungefähr. Da ist die Frage, warum ist das so? Also warum ist dieser Rassismus, der schon bei dem Wir gegen euch anfängt, dann ja noch Überhand nimmt, wenn dann ein Spieler gelb, braun, schwarz, keine Ahnung was ist? Also wird das erzogen? Oder?
Schwierig zu sagen. Also es ist, sagen wir so, das Thema auch Polizei und wie die Polizei sich verhält, ist in Amerika sicherlich eine andere als hier. Aber wenn ich dann die Diskussion sehe, dass Leute sagen, ja, man muss ja aufpassen, wie man sich der Polizei gegenüber verhält. Ja, Entschuldigung, also wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, egal in welchem Land, werde ich sicherlich nicht aggressiv dagegen vorgehen. Also da wird man höflich sein, da wird man nett sein, da wird man zuvorkommend sein, damit das Ganze nicht ausartet. Also das muss auch ein gewisses Verständnis sein. Man will die Polizei ja auch nicht provozieren.
Nee, das ist vollkommen klar, aber wir...
So, ich mein, und diese George Floyd-Geschichte ist natürlich so brutal. Also ich habe mir das wirklich angeguckt, musste aber 2-3 Mal stoppen. Am Ende habe ich echt Tränen in den Augen.
Ja, ich auch.
Weil das ist so unmenschlich. Das ist, und dass dieser Chauvin das gar nicht merkt, was er da tut.
In 8 Minuten 47 Sekunden ist eine verdammt lange Zeit.
Ja, aber das
kann
muss
ich nur jedem empfehlen.
So, aber ich sehe aber dieses Gesicht dieses einen asiatischstämmigen, der ja daneben steht, wo du merkst, wollte er eingreifen? Ich glaube ja, aber der Typ ist schon fast 17 oder 18 Jahre bei der Polizei, eher so erst kurz. Das ist dann auch wieder so eine Sache, die Hackordnung, Rangordnung. Und wie ist halt so ein Staat organisiert? Das Problem finde ich auch.
Die Frage, dieser asiatische Polizist, der hat ja wohl auch schon einen etwas schwierigeren Track Record gehabt. Aber ich gebe dir dazu, vielleicht wollte er was tun, hatte dann aber Angst, dass er in der Rassismusliste auf Platz 2 rangiert, weil er dann gelb ist sozusagen.
Genau.
Also ich kann es jedem nur mal empfehlen, 8 Minuten 47 nichts zu tun. Dann wissen wir, wie lange, ja, George Floyd gestorben ist. Das ist nämlich eine verdammt lange Zeit. Aber um diesen amerikanischen Rassismus zu verstehen, muss man ja auch nicht nur auf die amerikanische Geschichte mit Bürgerkrieg und Menschenrechten und so weiter gucken, sondern man kann ja im Sport sich das auch angucken, hier mit Jackie Robinson, erster Baseballspieler, der schwarz war in der Major League Baseball, was der nicht nur in der ersten Saison, da war es wahrscheinlich extremer als sonst, über sich ergehen lassen musste. Der Krieg war ja freiwillig. Also es wurde weißen Spielern quasi erlaubt, institutionell erlaubt, durch Schiedsrichter auch, ihm den Ball an den Kopf zu werfen oder ihn ja halb tot zu treten. Und solange sowas passiert, ist es kein Wunder, dass fast 100 Jahre später ja immer noch in Anführungsstrichen so Kleinigkeiten passieren, die dann zu so einem Flächenbrand wirken. Gucken wir uns die NFL an, hier mit Colin Kaepernick, dem Problem. Der erste schwarze Quarterback war 1968 Marlon Briscoe, den die Denver Broncos noch nicht mal als Quarterback ansahen, obwohl er es sein ganzes Leben gespielt hat. Der auch nur gespielt hat, weil alle anderen verletzt waren. Ja, und jetzt war es letzte Saison Thema, dass plötzlich in den Playoffs 5 schwarze Quarterbacks waren. Und die Position des Feldherrs bei 5 Teams nicht weiß besetzt war und dann am Ende sogar noch ein Schwarzer wieder gewonnen hat. Da ist halt für mich immer die Frage, spielt dann da auch am Ende Eifersucht mit, weil die Ligen mittlerweile, genauso wie in England beim Fußball und in Frankreich beim Fußball, eher farbig sind in der Mehrzahl der Spieler und der Weiße sich dann, keine Ahnung, genetisch unterlegen fühlt oder sowas. Oder ist das dann, oder kommt da alles zusammen, oder ja, wie siehst du das?
In Amerika kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. In Europa, also wenn ich mir das angucke, wer alles als Talent durchkommt, zumindest in Europa auf dem Kontinent, machst du da, glaube ich, keinen Unterschied, welche Hautfarbe, welche Nationalität ein Junge oder ein Mädchen hat. Also dafür ist das Fußball dann doch sehr divers und sehr gemischt. Und ich glaube, das ist schon sehr stark, wenn man sich das Ganze anguckt. Und wenn ich mir dann alles andere nochmal anschaue, was wir in den letzten Jahren hier erreicht haben, dann ist das schon, also hat das eine Qualität, die ist schon sehr gut. In England, wie gesagt, ist es latent noch vorhanden. Es gibt viele asiatischstämmige Spieler, die inzwischen verstanden haben, nach Europa in den Kontinent zu wechseln. Aber ich erinnere mal, dass ich mal ein Gespräch hatte mit einem Geschäftsführer eines Fußball-Bundesligisten, wo Robin Dutt angehender Trainer war und ich mir den Scherz erlaubt habe, ja, Glückwunsch, Sie holen jetzt ja einen indischstämmigen Trainer. Und dieser Geschäftsführer gar nicht wusste, dass Robin Dutt indische Wurzeln hat. Und das ist schon sehr interessant, wie man dann mit dem Thema umgeht. Und wie man das halt handhabt. Und ich sag mal, wenn man sich heute die deutschen Jugendnationalmannschaften anguckt, das, was in Frankreich vielleicht schon mal vor einem Jahrzehnt oder vielleicht sagen wir, nehmen wir noch sogar 98, die Weltmeistermannschaft war schon sehr international bei den Franzosen. Ne? Entweder waren es Leute aus der Karibik, aus Afrika und ein paar echte Franzosen, das war schon sehr wild gemischt. Dass also Guadeloupe, Martinique mit Senegal, mit Algerien, Marokko
genau.
Weltmeister geworden ist. Und das gehört, glaube ich, dazu. Und aber wenn ich dann wieder Richtung Asien gehe, das indische Beispiel, dass man schwarze Spieler da auch verhöhnt teilweise, die dann natürlich auch die Starspieler größten Teil des Gegners sind. Und das ist dann die Frage, ist das so ein menschlicher Instinkt, der dann einsetzt? Dass man den Gegner irgendwie verhöhnt, egal ob jetzt rassistisch, homophob, wie auch immer.
Also. Ja, andererseits hat dann aber die japanische Rugby-Nationalmannschaft zum Beispiel einen schwarzen Kapitän. Was natürlich das Rugby-System der Einbürgerung in Nationalmannschaften so bedingt ist. Aber ich denke schon, dass das eine durchaus bewusste Entscheidung war. Trotzdem weiß ich aus Erfahrung von Freunden von mir, dass du in Japan als Schwarzer, ja, das ist erstmal anstrengend. Du wirst dann angefasst, ob du nicht angemalt wurdest und so weiter. Das ist.
Ja, gut, das wird einer Blondine in Indien auch passieren. Also ich weiß, dass viele Inder dann Neugier, dass die gerne an die Haare packen. Und das Schönheitsideal, ich meine, es war ganz interessant, als in den letzten Tagen diese Sache mit Black Lives Matter oder Blackout Tuesday. Habe ich auch gepostet. Ich habe bei sehr vielen indischen Stars dann gesehen, dass dann diskutiert wurde, okay, jetzt setzen wir uns ein für Leute in Amerika, aber für unsere Migrant Workers, also die Tagelöhner, die da teilweise 1.500-2.000 Kilometer jetzt in dieser Krise nach Hause gehen mussten, um die haben wir uns gar nicht gekümmert. Was ist der alltägliche Rassismus? Und ich glaube, das ist ein Problem weltweit, dass dieser alltägliche Rassismus einfach nicht ernst genug genommen wird. Dass man da sich Sachen erlaubt. Du hattest eine schöne Analogie gebracht zu dem Thema Dortmund und Schalke. Auf eine gewisse Art und Weise ist das, wenn du dann Lüdenscheid-Nord sagst oder was auch immer, ist das auch irgendwie schon ein Rassismus auf eine gewisse Art und Weise. Oder wenn du Leute dann, die Ski heißen, dass du sagst, hör mal, dass das Polen oder Polacken sind. So, ja. Lukas Podolski, Miroslav Klose werden immer wieder als polnischstämmige Deutsche genannt. Und das ist, passiert sogar meistens in dem Sinne, ne? Und das ist schon sehr interessant, wenn man das sieht, wie die AfD einmal versucht hat, die deutsche Nationalmannschaft auseinanderzunehmen und zu sagen, hey, Boateng, Afrikaner, Khedira, Afrikaner, dann hast du die Türken da drin, dies oder den Gomez, spanischstämmig, bla bla bla, wir haben keine reinen Deutschen mehr. Und das ist halt, also in einer globalisierten Welt, glaube ich, sollte das überhaupt kein Thema sein, dass wir halt so international sind auf der Welt, dass Nationalitäten überhaupt kein Thema sein sollten. Aber das scheint Nationalitäten, ethnische Herkunft, die Rasse, scheint im Jahre 2020 wieder wichtiger zu sein als vielleicht vor 15, 20 Jahren.
Ja, also da gehe ich vollkommen konform mit dir. Also wir haben ein größeres, latentes, meiner Meinung nach wirtschaftliches Rassismusproblem. Ich meine, der Rassismus in den USA beruht ja ähnlich wie bei den Tagelöhnern in Indien, als das Beispiel, was du genannt hast. Ja, darauf geht's denen scheiße, geht's uns gut. Dieses Prinzip ist ja nichts Neues und ist in so einer globalisierten Welt halt doch leider allgegenwärtig. Wenn es uns in Deutschland gut geht, geht es irgendwo einem Kind in einem Sweatshop in Asien im Zweifelsfall schlecht, damit es uns gut geht. Wenn wir das mal gelöst kriegen, denke ich, wird vielleicht auch Rassismus ein bisschen weniger.
Ja, aber das Thema ist, solange die Leute bereit sind zu sagen, hey, ich will ein T-Shirt für 1 Euro, ich will Fleisch für 2 Euro das Kilo, solange wird es sein, dass Leute hart dafür arbeiten müssen, fast gar nichts verdienen. Guck dir die ganzen Corona-Fälle in diesen Fleischbatterien an. Guck dir an, was in Bangladesch in den letzten Jahren passiert ist mit Bränden, wo dann Tausende gestorben sind, die für diese ganzen Billigketten produziert haben. Das gehört dazu. Und das ist Rassismus und Wirtschafts-, sag mal, Wirtschaftsrassismus, um ein neues Wort zu kreieren, die da oben, die da unten. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Und natürlich auch, bist du ein Star, bist du bekannt oder bist du unbekannt? So, wenn du jemand Bekannteres bist, behandeln die Leute dann auch anders. Und das ist dann, und dann ist es egal, welche Hautfarbe du bist, was du bist. Und das ist ja das, was ja auch angeprangert werden muss, dass sich Leute, nehmen wir mal ein Beispiel, wie kann sich ein Kanye West sich mit einem Donald Trump zusammentun? Das ist unmöglich. So, und das ist halt die Sache, ne? Du hast auch Leute in diesen rechten Parteien, die türkische Herkunft sind oder wie auch immer, oder wenn ich einen Xavier Naidoo sehe, der indische Wurzeln, der südafrikanische Wurzeln hat, der irische Wurzeln hat und der hier unter Verschwörungstheoretikern dabei ist oder der Identitären oder der Reichsbürger nahesteht, wo ich mir sage, Junge, hast du deine Hautfarbe selber nicht gesehen? Obwohl, klar, muss man dann auch wieder sagen, Adolf hat ja sehr, sehr viel bei den Indern geklaut. Also deswegen, ob das mit den Ariern ist, ob es mit Swastika ist, all das. Und deswegen, es ist ein sehr, sehr schwieriges und es ist ein globales Thema, was wir ja in unserem kleinen, schönen Sport-Podcast, glaube ich, nicht gelöst kriegen.
Ja, bevor wir das dann doch versuchen zu lösen, müssen wir jetzt erstmal kurz in die Werbung. Danach, wie gesagt, versuchen wir das dann doch zu lösen und reden noch ein bisschen weiter über ja den Alltagsrassismus sowohl im Sport und auch außerhalb des Sportplatzes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Da sind wir wieder. Vielleicht machen wir ja heute die Welt ein Stück besser, aber wir müssen halt über diesen Rassismus im Sport und in der Gesellschaft reden. Das war uns als Betreiber des Podcasts und auch Arunava als unseren Mitexperten beim Stammtisch doch sehr wichtig. Wir haben vorhin darüber geredet, dass quasi in Ligen, Sportligen oder Sportarten dieser Rassismus ja schon fast institutionalisiert wird. Nun haben wir halt in vielen Ligen, wie in Frankreich im Fußball, in Großbritannien im Fußball, in den ja meisten US-Profiligen bis auf, glaube ich, Eishockey und Fußball, fast mehr schwarze Spieler als weiße. Und dennoch wird da immer wieder Rassismus vorkommen in Formen, die einfach so nicht greifbar sind, dass halt ein Quarterback weiß sein muss. Und dennoch gibt's Leute, die den alltäglichen Rassismus ausüben, die jetzt wahrscheinlich auch bei den Krawallen auf der Seite der Polizei dabei sind und am liebsten alle Demonstranten niederprügeln würden, die gleichzeitig im Februar Kansas City und Mahomes zugejubelt haben, als sie den Super Bowl gewonnen haben und wahrscheinlich sogar ein Mahomes-Trikot bei den Krawallen tragen. Wieso ist das, dass manche Dinge halt kein Rassismus für die Leute sind, während sie gleichzeitig Rassismus in ihrer vollen Breite ausüben? Was meinst du?
Also ich glaube, dass das so ist, wenn du einen Verein unterstützt oder ein Franchise oder eine Nationalmannschaft, dann sind alle Leute deine Leute. Sind sie nicht in deinem Verein oder in deinem Franchise oder in deiner Nationalmannschaft, sind das de facto ja vielleicht sogar Feindbilder. Und dann reduzierst du ja diese Feindbilder auf das, was sie sind. Und das ist, glaube ich, das, was im Sport passiert. Ich fand es ja auch interessant, dass der DFB-Kontrollausschuss jetzt Jadon Sancho, Ashraf Hakimi, Markus Thuram, all diese Leute nicht gesperrt hat, obwohl sie ja gegen FIFA-Regeln angegangen sind mit ihren Unterstützungen von George Floyd. Und das ist, finde ich, sehr interessant.
Dafür gab es aber Strafen wegen Friseur ohne Corona.
Ja gut, darauf komme ich gleich noch. Also darauf will ich noch kommen, aber das ist halt wieder eine andere Baustelle. Aber ich glaube, dass das einerseits ein gutes Zeichen ist, aber andererseits natürlich dann die Frage aufwirft, wenn ich jetzt die nächste WM in Katar habe, kann ich dann bei der WM ein politisches Statement gegen den Staat Katar wegen seinen Menschenrechtsverletzungen machen? Kann ich mich für die Arbeiter einsetzen, die diese Stadien, oder für die gestorbenen Arbeiter, die einfach mal aus 50 Meter einer Baustelle runtergeknallt sind und gestorben sind, kann ich mich für die einsetzen? So, und das ist ja diese Doppeldeutigkeit, die gerade wieder herrscht, weil einem Star wie Jadon Sancho oder Ashraf Hakimi kannst du das, oder Markus Thuram, kannst du das jetzt nicht krumm nehmen? Und das ist auch gut so, aber wirst du das anderswo dann auch erlauben?
Ja, die
oder erlaubst du, einem in Russland, dass du gegen Herrn Putin während einer Weltmeisterschaft einen Protest hättest machen können?
Ja, das andere Ding ist, du darfst protestieren hier als Spieler, was vollkommen richtig ist, gegen Rassismus und auch gegen andere Dinge, die, sage ich mal, auf der guten Seite des Spektrums existieren. Dennoch machen wir Weltmeisterschaften in Ländern, wo Rassismus alltäglich ist. Oder haben bei der Europameisterschaft, die dann ja nächstes Jahr ist, wahrscheinlich Spielorte, wo man sagen kann, wir sind da uns nicht ganz so sicher, ob das dann in dem Land mit dem Rassismus oder anderen schlimmen Dingen so läuft, wie wir uns das alle vorstellen, wenn wir in einer friedlichen Welt leben wollen.
Und das ist ja die Problematik. Du hast jetzt nach Deutschland 2006 hat die FIFA das Problem gehabt, dass es in Südafrika gab, wo du sicherlich kurzzeitig eine gewisse positive Veränderung gehabt hast. Das Gleiche kann man für Brasilien sagen. Für Russland finde ich schwierig, weil man hat vor der WM und nach der WM immer wieder aufgeräumt. Das Katar wird das machen, so wie es will. Aber dann gehst du nach Amerika, Kanada und Mexiko und die haben ihre eigenen Probleme. Und das ist ja die Thematik. Wenn du dann sagst, ich versuche in wirklichen Demokratien und in offenen Ländern das zu machen, bleiben dir vielleicht 5.
Das ist wahrscheinlich richtig, wenn du
Glück hast. So, und das ist, wenn du Glück hast. So, und dann, das ist ja die Problematik, die du hast mit diesen großen Sportveranstaltungen, dass sich natürlich Diktatoren und Sportliebhaber sich da darstellen wollen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und wenn wir nochmal auf dieses Sancho-Bundesliga-Thema kommen, einerseits hochgelobt, Aber im gleichen Atemzug kommt dann die Geschichte dann mit dem Friseur. Ich meine, okay, Jadon Sancho sah auch aus wie ein 37-jähriger Engländer, kurzfristig mit seinem Bart und seinem seltsamen Haar. Also da hast du dir echt gedacht, was ist denn da schiefgelaufen? Aber dass er dann wieder die Regeln bricht und dann wieder beweist, hey, das ist ein Junge aus Südlondon. Ja. Der weiß sich halt nicht anders zu benehmen. Der muss es halt raushauen. Das ist halt dann auch wieder die Problematik, wo du dann sagst, okay, Entschuldigung, Junge, du erfüllst aber dann wieder alle negativen Stereotypen, die es halt dann gibt über schwarze Engländer aus den Südlondoner Bezirken. Und das macht dann keinen Unterschied, ob es dann Jadon Sancho ist oder ein Raheem Sterling oder wie sie alle heißen, die natürlich rassistisch angefeindet werden, besonders in Osteuropa. Und das ist ja, das ist auch das Makabre, dass je weniger du einen Multikulti-Durchschnitt hast in der Gesellschaft, desto rassistischer sind die Leute. Und das ist ja das Gleiche in Mittelamerika, in Ostdeutschland, in Osteuropa, bei den Arabern, überall dort. Ich meine, nimm dir, ich habe gerade über Katar gesprochen, das Beispiel. Natürlich willst du reinrassige Araber da haben, aber ein Großteil der Nationalmannschaft der Kataris sind schwarzstämmige Afrikaner, die dann irgendwie mal eingebürgert worden sind oder wie auch immer dazugekommen sind. Und das ist halt diese ganze Problematik, die du hast in der Welt, und der Sport spiegelt es leider wieder. Und das ist halt am Ende die Frage, wie kannst du es verbessern? Und ich hoffe, dass die NFL wirklich Flagge zeigt und Colin Kaepernick zur neuen Saison ein Franchise bekommt, wo er sportliche Nachrichten schreiben kann, weil das wäre eine Nachricht, das wäre eine Message, die nicht nur nach Amerika rein wird, sondern in die ganze Welt, dass dieser Tod von George Floyd dann nicht umsonst gewesen ist, wenn man dann den Sport sich anguckt.
Es geht ja sogar das Gerücht um, dass die Minnesota Vikings Colin Kaepernick verpflichten wollen. Und zwar primär aus sportlichen Gründen, weil, ich meine, eine geworfene Münze in der Luft als Quarterback zu haben jede Saison, hältst du nicht lange durch. Also das kann ja in jede Richtung gehen.
Ja, aber das wäre, ich meine, wenn die Vikings das machen würden,
wäre
ein sehr, sehr großes Zeichen. Und ich glaube, dass das über den Sport hinausstrahlen würde. Ich meine, und das ist das Wichtige, dass aber auch Leute aus Minderheiten das Verständnis haben müssen, dass sie Vorbilder sind, wenn sie Profisportler sind. Ich kann
das
nicht.
Das sehe ich halt als das größere Problem.
Denn wenn ich ein türkisch- oder arabischstämmiger Spieler bin, kann ich mich nicht in eine Shisha-Bar setzen während der Krise. Oder englische Profis, die da mit Noten feiern. Sorry, dass ich das jetzt mal so direkt sage. Ich habe eine Vorbildfunktion. Klar habe ich viel Geld. Ich kann das Geld gerade nicht ausgeben. Aber ich muss mich wie jeder andere Mensch auch an die Regularien halten, die ich halt in einer Pandemie habe. Und das
du erfüllst in dem Moment ja auch jedes Klischee, was es gibt.
Eben. Und deswegen die Leute sagen,
dran,
ich hab's doch, ich hab's doch so, ich hab's doch sowieso gesagt. Und deswegen, das ist ja auch wieder, wenn wir dann über Klischees sprechen und sagen, ja, wir reden über den Deutschen. Ja, der Deutsche hat das sehr, sehr korrekt alles durchgezogen. Aber natürlich in der Corona-Krise brauchte er das Toilettenpapier, weil sonst hätte der Deutsche das nicht durchgestanden. Ist natürlich ein bisschen witzig, aber irgendwie erfüllst du dann diese Klischees. Und das ist halt dann auch wieder so eine Sache. Es gibt halt Klischees, viele sind an den Haaren herbeigezogen, aber es gibt manche, wo du dann sagst, okay, leider erfüllen die Leute das. Und das ist halt die Sache, dass hoffentlich alle Leute was aus dieser Geschichte lernen. Dass Rassismus ist Teil unseres Lebens. Es kann auch andersrum gehen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass in Indien macht man sich über Weiße lustig. Die werden Gora genannt, also die Weißen. Über die macht man sich lustig. Besonders in England macht man sich über die lustig, über die Engländer. Gut, die Engländer bieten das natürlich auch an, ne? Aber wenn Klischee. Ich das schon sage, Klischee, und das ist auch Rassismus in der anderen Richtung. Und da muss man dann aufpassen, dass was ist als Rassismus zu werten? Was ist Klischee? Was ist witzig? Und was ist verletzend? Weil wenn Kaya Jana zum Beispiel diesen Ranjit macht, dann klar, ich kenne viele Personen, die so leider als indischstämmige Deutsch reden, das ist alles die Generation meines Vaters, aber es ist andererseits verletzend, deswegen die Diskussion auch über Apu bei The Simpsons. So, und deswegen, es gibt viele, viele Beispiele, ne, wo du dann, wenn du über Juden sprichst und dies und das ist alles ein Problem. Und das ist das, wo man dann sagen muss, sind wir als Menschheit nicht weiter?
sollten wir eigentlich in einer so vernetzten Welt, wie wir sie jetzt haben, durchaus sein, weil der Apu-Inder sozusagen kann dir morgen beim Arbeiten, beim Videospielen, was weiß ich, vor die Füße fallen. Ist eigentlich ein total cooler Typ, über den du dich nicht lustig machen musst oder ärgern. Genauso kann dir aber der Typ, der dein Nachbar ist, der genauso weiß ist wie du oder schwarz ist wie du, vor die Füße fallen beim Job oder beim Videospielen oder beim Sport machen oder so. Und ein riesen Arschloch sein, wie du es bisher eigentlich nur von, ja, einer anderen Rasse gedacht hättest.
Das ist so, halt, und das Thema ist ja, und wenn du aus gewissen Regionen kommst, weißt du gewisse Sachen. So, und ich weiß zum Beispiel, ich kann Leute, die aus Südasien stammen, die in England werden sie alle Pakis genannt, das ist eine Beleidigung dort. So, hier werden ja alle Inder genannt, aber ich könnte dir sagen, ach, der kommt aus Pakistan, der kommt aus Bangladesch und der kommt aus Sri Lanka. Aber das kann man entweder an den, wie sie aussehen oder an der Hautfarbe erkennen.
Ja, das kann ich halt.
Das wird ein Mitteleuropäer nicht können. Auch. Ja, so, der Mitteleuropäer kann das nicht. So, und das ist halt die Frage, wie wir, der Sport spiegelt die Gesellschaft wieder. Und das ist, glaube ich, das, was der Sport einfach leisten muss, dass er vorangeht, dass er zeigt, dass man besser ist als dass wir in diese Rassismusfalle, in diese Homophobiefalle immer wieder reingedrückt werden. Weil es kann nicht sein im Jahre 2020, dass wir offen Rassismus haben im Sport, der ja verbindet oder verbinden soll, oder dass es Homophobie gibt, dass Profisportler, die schwul sind, dass sie, und das ist ja hauptsächlich bei den Männern, scheint das ein Problem zu sein, dass sich die Jungs nicht outen können. Ich sage immer, jeder soll machen, was er will, aber solange ich mein Leben so leben kann, wie ich will, und ist alles in Ordnung. Und das ist halt immer das Thema. Und ja.
Ja, aber du hast halt das Problem ja jetzt gesehen im Sport. Du hast einen in der NFL einen Quarterback, Drew Brees, der ein Ding loslässt. Jeder, der die amerikanische Flagge nicht respektiert, ist mein Feind, so in die Richtung. Der Typ ist meiner Meinung nach ein echt netter Kerl sozusagen. Wahrscheinlich nicht so gemeint hat, wie es aufgefasst wurde. Ihm aber dadurch, dass er arbeitet seine ganze Karriere bis jetzt alleine, hatte keine Berater, keinen Publizisten und so weiter um sich herum, ihm wahrscheinlich auch nie aufgefallen ist. Die Konsequenz war, dass seine Mitspieler schon überlegt haben, öffentlich auch gesagt haben in Videos, da muss ich mir überlegen, Drew, ob ich nächste Saison von dir einen Ball fangen will. Ah. Der ist jetzt zurückgerudert. Aber dann guckst du dir hier deutsche Sportligen an, da hast du den DFB, der sagt, ey, solange das gegen Rassismus ist und politisch korrekt ist, was auch so ein etwas schwammiges Ding ist, werden wir das zwar ermitteln, aber nicht bestrafen, was schon eine widersprüchliche Aussage ist. Und dann hast du eine Basketball-Bundesliga, die definitiv mehr auf Multikulti angewiesen ist als der Fußball wahrscheinlich, die ganz klar sagt, keine politischen Statements in unserer Bundesliga. Ich habe mir da ziemlich einen Kopf gefasst und mich auch gefragt, wie sollen wir die nächste Generation dazu erziehen, eben nicht so rassistisch zu sein, wenn wir, egal wie groß der Ball ist, nicht mit dem gleichen Maß messen, sondern sagen, okay, bei dem roten großen Ball darfst du politisch nichts äußern, beim Fußball darfst du das, wenn es politisch korrekt ist, weil keine Ahnung, was für ein Ball darfst du eigentlich alles sagen.
Es geht nicht nur um politisch korrekt, es geht darum, wenn es gerade in dem Moment passt.
Ja.
So, momentan ist dieses Gefühl, es passt, wenn du diese Bekundungen zu George Floyd zulässt, weil der Sturmlauf, den du dagegen gehabt hättest, wäre größer gewesen. Und du schaust, was ist der kleinere Widerstand, weil das Thema ist ja auch im Jahre 2020, unabhängig vom Sport, oder doch mit in Verbindung mit Sport ist. Was du halt siehst, was ich halt sehe, auch in den unterklassigen Ligen, dass der alltägliche Rassismus, und damit hatten wir ja auch angefangen, dass der alltägliche Rassismus einfach wieder da ist im Jahre 2020 in Deutschland.
Ja,
das, was wir vor 10, 15 Jahren weg gewesen ist, durch das Thema Flüchtling, durch Ghettoisierung, also sind mehrere Faktoren. Und das kannst du dann nicht sagen, dann ist die eine Seite schuld und die anderen sind unschuldig. Da sind alle dran mit beteiligt. Wieso hast du diese Ghettoisierung? Du hast diese zum Beispiel Shisha-Bars und andere Geschichten. Ja, und das ist halt dann sehr, sehr schwierig. Und da muss man schauen. Und wie gesagt, auch ein Jadon Sancho muss sich an seine eigene Nase packen und dann sagen, Entschuldigung, ich habe wieder mal alle Vorurteile, die du gegen schwarzstämmige Engländer aus dem Süden Londons, Worst Case Brixton, wieder erfüllt hast mit dem, was du getan hast. So, und das ist halt die Schwierigkeit, die du dann hast und die du dann überkommen musst. Deswegen sage ich, ein Spieler wie Leon Goretzka ist zum Beispiel für mich ein perfektes Bild eines Profis, der weiß, was ist seine soziale Verantwortung. Er weiß, wo er herkommt und er weiß, was er tun muss, um der Gesellschaft zu helfen. Und das ist halt auch, ich darf auch nicht, glaube ich, zu viel erwarten von Profisportlern, weil sie einfach auch nicht die Intelligenz haben, immer zu verstehen, was um sie herum passiert, weil sie ganz einfach, die leben in ihrer eigenen Welt teilweise, die kennen die Realität gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, die man einfach diesen Leuten gestatten muss und wo man sie auch dann versuchen muss, als Verein dann immer wieder zu erden und zu sagen, hey Leute, ihr seid Teil dieser Gesellschaft, ihr schwebt nicht oben drüber, ihr müsst, und deswegen auch komme ich über unsere Diskussion zurück, die wir ja vor zwei Sendungen hatten mit dem Restart der Bundesliga, das hat auch zu einem gewissen Teil auch wieder ein falsches Zeichen gesetzt. Und das ist alles miteinander verbunden. Es geht um Wirtschaft, es geht um Geld, es geht um dies, es geht um das, aber geht es eigentlich um die Menschen? Und das ist halt, das ist ein sehr, sehr schwieriger Spagat in allen Bereichen, den wir gerade, glaube ich, ja, nicht so einfach erfüllen können.
Das Stichwort Leon Goretzka und Musterprofi ist eigentlich eine perfekte Überleitung zum letzten Teil unseres Specials zum Thema Rassismus. Denn nach der Werbepause kommen wir dazu, ob man nicht vielleicht mit der nächsten Generation früher was ändern kann oder die Leute dazu erziehen, sich vielleicht ja besser zu verhalten. Alles Weitere nach der Werbung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim Big in Sports Stammtisch Spezial zum Thema George Floyd, Rassismus im Sport und allem, was damit zu tun hat. Wir hatten gerade eben, oder Arunaba, du hattest gerade eben angesprochen, dass Leon Goretzka quasi mit seinem Verhalten zu Corona, zu dem Rassismus und seinem allgemeinen Verhalten durchaus ein Musterprofi ist. Nun ist der ja quasi durch die gleiche Schule, Ausbildung gegangen wie gefühlt alle anderen in der Liga. Was ist da der Unterschied, dass er auf solche Ideen kommt, außer das Klischee, der ist vielleicht intelligenter als alle? Hat der da eine andere Ausbildung gekriegt als seine Mannschaftskollegen oder wie meinst du, kommt das zustande?
Es hat wirklich dann mit Intelligenz einerseits zu tun, andererseits auch mit Interesse zu sehen, was in der Welt passiert. Ich glaube, unterscheidet Goretzka von vielen anderen, als Bochumer Jung, glaube ich, der auch von sich gesagt hat, ich bin auch ein Kanake, was ich ja sehr interessant finde.
Was mit dem Nachnamen Goretzka vielleicht so natürlich auch sein kann.
Ja, gut, aber es ist schon sehr auffällig gewesen. Aber wenn ich mir auch andere Profis angucke, die auch bei Schalke gespielt haben, ich erwarte sowas nicht von einem Neuer oder von einem Mesut Özil oder von einem Leroy Sané. Aber von einem Goretzka, da habe ich schon mit 17, 18 damals beim VfL Bochum das eine oder andere Interview gesehen, wo ich sage, okay, der ist anders. Und das hattest du auch, wenn du überlegst, in der Generation Lahm, Schweinsteiger, Podolski, wo du Podolski ist relativ flapsig, aber du siehst, inzwischen ist Podolski in der Türkei gelandet, wo er sich wahrscheinlich wohler fühlt als in Deutschland. Und und er wurde ja auch als Pole immer wieder abgestempelt, obwohl er natürlich aus Bergheim kommt und stammt, obwohl er natürlich in Polen geboren ist. Aber trotzdem, das ist halt die Frage, was bist du? Und das ist auch ein interessanter Unterschied, glaube ich, auch zwischen Deutschland und Amerika. wenn du in Amerika den amerikanischen Pass abnimmst, bist du ein Amerikaner, aber stammst irgendwo her, weil Amerikaner oder Amerika als Land ein Sammelsurium an Ethnien und Nationalitäten ist. Während du in Deutschland oder in Deutschland der Ansatz natürlich dann ist, dass du jemand mit Deutscher bist, aber mit Migrationshintergrund.
Und das ist halt in den USA ja auch dieses, da wird ja alle 5 Minuten irgendein Tag einer Nation gefeiert von den Amerikanern japanischer Herkunft, koreanischer Herkunft.
Die Iren mit St. Patrick's Day und
genau und all New York mit den Deutschen und so weiter. Da kannst du halt, ob das gut oder schlecht ist, wage ich nicht zu beurteilen, nicht darum kommen zu sagen, ja, ich bin Amerikaner mit deutschen, irischen, schottischen, tasmanischen, was weiß ich, was Hintergrund. Weil es wird dir ja von deinem ersten Lebenstag serviert, dass du ja gleich bist mit allen anderen, aber doch anders.
Ja, das ist ja die Sache, ne? Das ist ja der Scherz, den ich kenne von Leuten, die ich kenne, die egal welche Herkunft, aber wenn du zum Beispiel italienischer Herkunft bist, in Amerika denken da alle, dass du bei der Mafia bist. Oder wenn du Chineser bist, dass du da irgendwie ein China-Restaurant hast, was ja irgendwie gefühlt hier in Mitteleuropa auch fast der Fall ist. Also ich kenne keinen Chinesen, der irgendwie nichts mit einem China-Restaurant zu tun hat, selber oder direkt oder über die Eltern. Und klar, das sind alles, ich sag ja wieder, das sind Klischees, das sind Wahrheiten, aber es geht dann im Sport dann um das Thema ist, die Besten sollen spielen, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen, was sie tun. Aber es gibt halt gewisse Standards, an die sie sich einfach auch halten müssen. Da komme ich wieder auf das Beispiel Sancho zurück, wo du dann sagst, wie gesagt, bei Erfolg bist du einer von ihnen. Oder nehmen wir das Beispiel von Zlatan Ibrahimovic, wo ich, tolle Story, wenn man überlegt, ein Kind vom Balkan hält in Malmö, dann kauft er bei Hammarby sich Anteile und dann wird seine Statue da kaputt gemacht in Malmö. Ja. Und das sind so, das sind Realitäten, die der Sport einfach mit sich bringt. Aber
das ist
trotzdem,
der kleine Rassismus, wie ich immer sage. Das ist so
ja, aber Anfang. Der ist vorhanden. Und Zlatan sagt immer, wenn ich den Fußball nicht gehabt hätte, wenn wir nicht dieses Cage 5 versus 5 gehabt hätten da in Malmö, wo ich mich durchgesetzt habe. Klar, wenn viele Leute sagen, boah, Zlatan, der ist doch arrogant, pipapo. Aber Zlatan ist als ein Beispiel dafür, dass er wahrscheinlich so geworden ist, weil er sich so im Leben durchsetzen musste. Und das ist auch interessant zu sehen, wer dann wie, weshalb, warum, wie angesprochen wird und wie man sich dann verhält. Und ich glaube, dass du siehst es ja auch in der Wirtschaft oder in den DAX-Konzernen oder bei den Sportvereinen, bei den Verbänden, welche Herkünfte, welche Nationalitäten es sind, die sich da durchsetzen. Da sind wir wesentlich besser, glaube ich, in Europa als in Nordamerika. In Nordamerika auf dem Platz bist du Multikulti, außerhalb des Platzes bist du weiß und alt und männlich.
Ja, und da ist aber auch wieder das Faszinierende, dass in so Bundesstaaten wie Florida, die ja republikanisch gewählt haben bei der letzten Wahl, also Trump gewählt haben und das auch so ziemlich immer tun, manchmal auch sehr knapp, ist die Mehrheit der Wähler ja eben nicht alt und weiß.
Ja, aber du darfst aber nicht vergessen, Hispanic, und du darfst nicht vergessen, dass aber Hispanics oder dass Asiaten hauptsächlich eigentlich konservativ wählen.
Ja, aber kannst du dann jetzt, also in der kommenden Wahl im November, ruhigen Gewissen als Hispanic oder als Asiate in New York?
Überleg dir mal, ich bringe das Beispiel wieder mit diesen indischstämmigen Leuten. Du hast Bobby Jindal in Louisiana gehabt. Du hast deinen Vornamen in Bobby umbenannt, damit du angenommen wirst. Ja. Du hast Kamala Harris. Ja? Kamala Harris hat einen jamaikanischen Vater und eine indische Mutter, wo der Vater sie verlassen hat, wo diese indische Community gar nicht sich sogar um sie bemüht, aber sie wird immer als schwarz dargestellt. Obwohl sie mit ihrem Vater, wenn ich das richtig weiß, nicht so viel zu tun hatte. Tulsi Gabbard, auch indische Herkunft. Also es gibt da viele Beispiele, wie sich Leute auch dann assimilieren. Und das ist halt die Frage, assimilierst du dich? Das ist ja auch, da gehe ich wieder zurück als das Beispiel mit Afrika, Mahatma Gandhi, wie er in Südafrika angefangen hat. so bist du die Brücke dazwischen, zwischen Sklaverei und zwischen dem weißen Herrn. Und das ist die Schwierigkeit, wie sich Gesellschaften entwickeln und dieser Prozess, der gerade in Amerika stattfindet, das ist ein ganz interessanter Prozess. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ob da vielleicht sogar jetzt ein Impeachment kommt mit Trump wegen Rassismus und wegen Missbrauch seiner Macht und dem Militär und was das für einen Einfluss auf den Sport haben wird. Weil, wie gesagt, wir haben ja noch, Corona ist nicht weg und da bin ich mal gespannt, was da noch passiert.
Ja, du siehst ja hier, wie du gesagt hattest, mit Leon Goretzka und dass der da sehr aufgeräumt und reflektiert ist. Gefühlt kommt ja kein Spieler mehr beim Fußball nicht aus einem NLZ irgendwie. Also da gibt's mal ab und zu eine Ausnahme wie so ein Jonas Hector oder so. Aber das NLZ sieht ja seine Aufgabe primär da drin, die Jungs irgendwie zu einem Schulabschluss zu bewegen und den Fußballspiel beizubringen. Wäre es da nicht besser, auch vor allen Dingen wegen der Wahldingen, die meisten türkischen Mitbürger oder türkischstämmigen Mitbürger in Deutschland wählen ja konservativ. Und also wählen eher CDU, CSU, teilweise auch noch schlimmer, als die Grünen oder die Linke, dann nicht ein Ding, den Jungen auch noch als drittes primäres Standbein eines NLZ, ja sowas wie Toleranz, Leben und wie das alles funktioniert, noch beizubringen. Weil du wirst ja aus dem NLZ entlassen, hier ist die Kohle, viel Spaß mit dem Ferrari, so ungefähr. Und klar hast dann deine eigene Meinung vielleicht, und sagst jetzt auch was gegen Rassismus und andererseits ja lässt du dir den Friseur einfliegen und verstößt gegen Corona, so ungefähr. Wäre es da nicht wichtig, den Jungs auch, damit sie im Großen und Ganzen vernünftiger Mensch werden und nicht nur, der hat irgendwie einen Schulabschluss gebaut, der kann irgendwie gut Fußball spielen, sie auch noch vielleicht zu einem guten Menschen zu erziehen, weil der Einstieg in so einem NLZ ist ja auch in einem Alter, wo man durchaus auch noch mit Menschen reden kann, sage ich mal.
Also, stimme ich dir zu. Das Problem wird, glaube ich, sein, dass du bei vielen die Priorität darauf setzt, zu gucken, wie ist das sportliche Talent. So, und ich glaube, dass wenn, nehmen wir jetzt an, das Beispiel Dortmund und Moukoko. Der Junge hat ein Talent als Stürmer, was sehr, sehr wenige Spieler in der Welt haben. Wenn Moukoko sich schulisch nicht anstrengt und die Dortmunder sagen, ach, nee, du musst jetzt einen gewissen Notendurchschnitt haben, sonst schmeißen wir dich raus, nehmen dich so viele Vereine auf, dass du dir gar keine Sorgen machen musst.
Ja, das hat
die Frage. Und das ist halt die Frage, sind die Vereine dazu bereit, sind die Vereine dazu gewillt, das zu machen, dass du auf Qualität achtest und dass du schaust, wie gut bist du als Mensch, was kann ich dir mitgeben? Und ich glaube, dass die NLZs die Schwierigkeit gerade haben, das überhaupt sportlich zusammenzubekommen. Und da ist halt die Frage, was machst du, was tust du? Bist du bereit, die nächsten Schritte durchzuziehen, um auch diese Menschen auf anderen Ebenen mitzunehmen?
Ja, aber dann ist ja die Frage, ob wir nicht dann im Fußball auf Dauer, vor allen Dingen bei denen eben nicht Spielern mit Migrationshintergrund, irgendwie vielleicht irgendwann mal auch einen Nationalspieler produzieren, wie in den 90ern in der Major League Baseball ein John Rocker, der das, sag ich mal, Idealbild eines Südstaaten-Rednecks war. Ich meine, der Junge hat gesagt, er fährt, wenn er in New York spielt, nur mit der Limousine zum Stadion, weil in der U-Bahn sitzen ja nur AIDS-Kranke und Nigger. Der war aber so gut, dass man ihn geholt hat und durchgebracht hat. Immer dazu gebracht hat, mal kurz Entschuldigungsmikrofon zu sagen, um dann die Schwarzen in der Kabine zu beleidigen, so ungefähr, die dann auch alle irgendwie keinen Bock mehr hatten, weil der eine Kanone von Arm hatte.
Ja, aber überleg dir doch mal, Tom Brady hat sich ja auch neben Trump gestellt und gesagt, ganz offen und ehrlich, dass er ein Trump-Supporter ist. Und
ja, das ist, hat sein Besitzer auch.
Ja, und das Robert Kraft ist aber eigentlich mit einer Brasilianerin verheiratet und deswegen, boah, also es ist eine never ending discussion sozusagen und never ending story, weil vieles wirst du dann durchgehen lassen, weil das einfach Topsportler sind und du erlaubst ja gewissen Leuten, nehmen wir mal ein deutsches Beispiel, Franz Beckenbauer hat die Möglichkeit, dass er ja eigentlich alles machen kann, was er will. Ja, er kann auch Sekretärin bei irgendwelchen Weihnachtsfeiern beim FC Bayern schwängern und er kommt damit durch. Aber wenn Boris Becker oder Lothar Matthäus Ähnliches betreiben, kriegen sie einen auf den Deckel. Deswegen, es wird nicht mit dem gleichen Maß gemessen. Und deswegen ist es halt dann auch mit Sympathiewerten, pipapo, sehr schwierig, sehr schwierig.
Man hat ja in der Vergangenheit Beispiele, auch in der Fußball-Bundesliga von Spielern, die von ihrem Gegenspieler permanent so rassistisch beleidigt wurden, dass sie dann irgendwann mal, was ich persönlich ernsthaft auch gemacht hätte, wahrscheinlich sogar schon viel früher, ihren Gegenspieler erstmal krankenhausreif getreten haben.
Ja, aber das ist ja, das Beispiel ist ja mit Materazzi und mit Zinedine Zidane im WM-Finale, ne? Also, was er da angeblich gesagt hat, und ich hab mein eigenes Erlebnis mit Materazzi damals in der Indian Super League gehabt, wo er auch die indischen Spieler bei uns beleidigt hat. Er war Trainer der gegnerischen Mannschaft. Also, ich war bei Mumbai City und er war Trainer von Chennai. Für den gehört das ins Geschäft und in sein Repertoire, die Leute einfach zu beleidigen. Egal, ob mit homophoben Sprüchen, ob er die Mutter und die Schwester beleidigt oder.
Ja, aber da ist dann die Frage, sollte er nicht dann für sowas mindestens ein Spiel länger gestraft werden oder härter gestraft werden als der, der ihn dann als durchaus nachvollziehbare Reaktion umtritt, was man auch nicht darf?
Ja, aber die Frage ist ja, kannst du es nachweisen? Also das ist ja die Nachweisbarkeit hast du. Und die Thematik ist ja, bist du bereit, dieses Thema so anzupacken? Du hast die Thematik gehabt hier in Deutschland ja auch von gewissen Spielern. Tunnel Riga, glaube ich, in Schalke war es ja, der sich ja eine gelbe Karte dafür abgeholt hat, dass er darauf aufmerksam gemacht hat, dass er rassistisch beleidigt worden ist. So, und du hast das Münster-Beispiel gemacht. Da ist es richtig gemacht worden und großen Respekt den Fans von Preußen Münster. Aber passiert das überall? Weiß ich nicht. Ist sehr schwer zu sagen. Die Frage ist auch, wie sensibilisiert sind die Fans oder vergessen sie es in ein paar Wochen, ein paar Monaten? Und das ist halt dann die Frage.
Das Beispiel, ich meine, in St. Pauli wissen wir alle, dass da oft über der Tribüne prangt gegen Faschismus. Und die DFB, irgendeine DFB-Elf trainiert da wegen eines Länderspiels in Hamburg und Umgebung und muss dann aber während des Trainings dieses gegen den Faschismus abhängen. Ob dann so Antirassismusbotschaften des DFB noch glaubwürdig sind, wage ich zu bezweifeln. Also ich denke.
Das Problem ist, sind halt Vorgaben. Du musst dir überlegen, dass in England, ich finde, zum Beispiel gibt das Beispiel ja mit Militarismus und die Engländer haben ja diesen Poppy sozusagen in the honor of the dead soldier. Und die wollten das ja auch tragen im Länderspiel gegen Deutschland. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, wann das war. Und dann ist es ja von der FIFA verboten worden. Und dann ist dann die Frage ist, wo ziehst du die Grenze? Und die Grenze ist klar definiert. Du hast jetzt aber diese George Floyd-Sache hast du durchgewunken. Hättest du einem arabischen Spieler erlaubt, Saudi-Arabien zu kritisieren und sich für Khashoggi einzusetzen? Weiß ich nicht. Also deswegen, und das ist halt diese Schwierigkeit, die du einfach hast. Und jetzt versucht die DFB und die FIFA schwimmen da, stop racism, stop violence. Ne, FIFA hat jetzt einige Kampagnen gestartet und ich finde es gut, dass die FIFA das macht, aber die Frage ist, wo ziehst du deine Grenzen? Bist du bereit, als FIFA es zu erlauben, dass du Katar kritisierst, dass du Russland kritisierst, dass du Diktaturen kritisierst, dass du vielleicht sogar Donald Trump kritisierst? So, dann hast du das Thema. Wo ist die Grenze? Da bleib ich bei.
Genau, wo kannst du überhaupt bei einer so diversen Welt, in der wir ja mittlerweile leben, überhaupt so klare Grenzen ziehen, wie der DFB oder die FIFA das tut oder auch andere Sportarten das tun? Oder musst du da nicht, sag ich mal, mehr Aufwand betreiben, um das wirklich von Fall zu Fall dann relativ zügig zu entscheiden? Also es ist ein Unterschied, ob jetzt meiner Meinung nach ein schwarzer Spieler einen weißen Spieler als dummer Scheiß Nazi bezeichnet oder ein weißer Spieler einen schwarzen Spieler eine Banane anbietet. Ich meine, es ist die gleiche Tat, Beleidigung und auch rassistische Beleidigung. Aber es ist durchaus eine andere Qualität, meiner Meinung nach.
Ja, aber das Problem ist, wer wertet dann die Qualität? Weil das ist die Problematik, die du hast, dass sehr, sehr viele Leute in diesen entscheidenden Positionen sehr, sehr alt sind. So, und haben sie überhaupt das Verständnis? Sind sie überhaupt gewillt, dieses Verständnis aufzubringen, um in dieser Situation die richtige Entscheidung zu treffen? Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, finde ich sehr, sehr schwierig.
Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Vielleicht brauchst du doch eine Spielergewerkschaft, die was zu sagen hat und die das dann entscheidet zum Beispiel.
Ja, aber das Thema ist ja, Spielergewerkschaft hast du ja im Fußball mit FIFPro und Pipapo. Und sie versucht sich ja bei diesen Themen einzubringen, aber sie selber ist ja teilweise gar nicht klar in unterschiedlichen Ländern, wie weit sie dann gehen darf, wie weit nicht. Weil dann ja teilweise ehemalige Spieler dabei sind, die dann sagen, ja Leute, ich würde den Fall jetzt nicht verfolgen, weil das macht uns eher Probleme, als dass es uns hilft. Also ich kenne da einen oder anderen Fall, den es sogar in Afrika gegeben hat, weil du einfach Nordafrikaner, Schwarzafrikaner beleidigt haben. Und das ist, ja, es gibt so viele Stufen des Rassismus. Und das ist die Problematik, dass du das alles nicht unter einen Hut bringen kannst. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig.
Grundsätzlich sind wir uns mit Sicherheit bewusst darüber und auch das, glaube ich, die große Quintessenz, die wir aus heute ziehen können, dass wir in der Ausbildung und in der Wahrnehmung von Sportlern sich selbst gegenüber solchen Themen durchaus was tun müssen, damit da vielleicht das nicht mehr als ist okay und kann man ja mal machen, getan wird. Ich meine, ich habe mal in meiner aktiven Baseballkarriere einen schwarzen Pitcher gecatcht. Da war ich jedes Spiel irgendwie nach dem Spiel mental kaputter als körperlich, weil ich permanent auf der Hut war, dass keiner dem was sagt und der nicht komplett austickt beim dritten Mal oder so, was auch durchaus öfters passiert ist. Das muss ja jetzt nicht sein für Mitspieler und den Spieler selber, dass du die ganze Zeit unter Strom stehst, weil irgendeiner was Falsches gesagt hat. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass da in der Ausbildung und dann auch in der Außenwirkung der Sportarten und der Ligen durchaus einiges passieren muss. Das andere Problem ist ja, es gibt ja auch Sportarten, die gewisse Hautfarben, auch durch die Kosten, die dieser Sport hat, ja fast schon ausschließen. Ich meine, nenn mir einen ausländischen deutschen Eishockeyspieler. Also mit ausländischen Wurzeln. Das wird eng, da fallen vielleicht 2-3 Leute ein. Und dann war's das. Zieht sich aber im Eishockey ja durch die Welt. Also du hast in den USA auch nur, ich glaube, noch nicht mal so viel schwarze oder ausländischen Wurzeln Eishockeyspieler, wie du Teams hast. Und da guck dir mal
beim Handball an.
Ja, das Gleiche.
Das Gleiche. Und das andere Gegenbeispiel, sage ich mal, in einem Land wie England ist zum Beispiel das Thema Hockey, Feldhockey. Ja, und das zersetzt ist mit Spielern oder die deutsche Cricket-Nationalmannschaft, die es ja auch gibt, besteht hauptsächlich aus Indern, Pakistanis und anderen Commonwealth-Ländern. Ja, wo du dann, glaube ich, keinen findest, der wirklich deutsch ist. Also es gibt auch, das ist in eine andere Richtung. Die Frage ist halt, kann man das irgendwie, also man muss es versuchen zu verbessern, man muss ein Gespür dafür haben und ich glaube, jeder muss bei sich selber anfangen.
Das ist richtig. Ich meine, ich denke halt, dass man das im Sport zumindest teilweise lösen kann, indem man, was dann auch gut für die Gesellschaft wäre, den Sportunterricht wichtiger nimmt und da den Leuten so ein ethisches Handbuch quasi an die Hand gibt, indem man sagt, ja, du bist Türke, du musst nicht unbedingt Fußballprofi werden, probier es mit Handball, da bist du auch gut. Oder Eishockey, weil die Grundvoraussetzungen sind ja in all diesen Sportarten ähnlich. Du musst halt nur Schlittschuh laufen lernen, sage ich mal, oder mit dem Ball umgehen mit der Hand, was ja alles irgendwie möglich ist. Deswegen denke ich, wenn wir einiges im Bildungssektor und damit auch im Ausbildungssektor im Fußball plus den gesellschaftlichen Änderungen angehen, dann können wir diesen Rassismus zumindest zum größten Teil überwinden und damit auch Quellen, die wir in Deutschland definitiv nicht mehr haben wollen, das Wasser abgraben. Und es wird in Deutschland keiner auf die Straße gehen und einen Walmart anzünden. Oder war es ein Target? Ich weiß es nicht mehr. Es wird hier auch so schnell nicht unbedingt ein Donald Trump zur Wahl stehen oder gewählt werden. Aber wir müssen da, glaube ich, durchaus aufpassen, dass wir uns nicht auf Dauer in eine ähnliche Richtung begeben.
Die Gefahr ist schon gegeben, stimme ich dir zu.
Gut, das war's dann für heute mit dem durchaus kontroversen und schwierigen Thema des Rassismus im Sport. Beim nächsten Stammtisch sollte auch die Laura wieder dabei sein. Sie war heute beruflich verhindert, aufgrund der Spontanität des Themas. Für mich bleibt nur ja, bleibt sauber, Leute, und lasst Rassismus nicht in euer Leben, zu sagen zum Schluss. Hast du noch irgendwas zu sagen, Arunava?
Nein, ich nicht mehr viel, aber trotzdem toll, dass du die Idee hattest, dass wir uns über dieses Thema mal austauschen, und ich hoffe, dass viele Leute uns auch zugehört haben bis zu diesem Zeitpunkt, und ja, fangt euch mit euch selber an, denn wir dürfen Rassismus keine Chance geben.
Gut, das waren dann aufmunternde Worte zum Schluss. Bis demnächst bei Mein Sport Podcast mit dem Big in Sports Podcast. Bis dann, tschüss.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.